Claudia, ich brauche deine Hilfe. Ich kann dir nicht sagen, worum es geht. Und du darfst mich auch niemals später danach fragen. Wir werden ein paar Druckern richtig wehtun.
Wessen Auto nehmen wir?
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 62 vom Wartungsfenster vom 26. Juni 2024. Mit mir dabei
die Claudia.
Genau, mein Druckertöter.
Ich hätte gerne so Drucker-Smasher. Slasher, weiß ich nicht. Wie nennt man das?
Du hattest ja letzte Woche wieder Spaß mit Druckern im Gegensatz zu mir.
Jede Menge. Ich habe auch eine Empfehlung bekommen von einem sehr guten Kunden von uns.
Genau, und da zielte dann auch dieses Intro drauf ab. Jeder von uns, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das erste Mal gesehen in der ersten Folge von einem Dortmunder Tatort, wo so ein, ne, der Hauptprotagonist mit einem Baseballschläger auf einem Schrottplatz steht oder auf ein Auto eindrischt. Und ich dachte mir,
Auto, okay,
das kann sehr, sehr befreiend sein. Aber wir alle als ITler hegen ja einen mehr oder weniger unterschwelligen Hass gegen Drucker.
Ja, ich glaube,
da hat der liebe Guido etwas zugespielt.
Genau, es gibt nämlich offensichtlich in Bonn einen Smash-Club, wo man Sachen kaputt hauen kann. Ich glaube, die Idee ist nicht ganz neu, aber das ist so nah, da müsste man eigentlich mal einen Betriebsausflug hinmachen, finde ich.
So ein Teambuilding, alle dreschen genau. Auf den Drucker ein.
Genau, mit so ein paar alte Drucker lassen sich ja sicher auftreiben. Also ich weiß auch nicht, was genau. Ich glaube, vielleicht kann man da auch Autos zerhauen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls therapeutisches Prügeln auf Gegenstände, das hat was, glaube ich.
Jetzt sind wir ja in Deutschland nicht ganz solche Waffennarren wie in den USA, aber ich könnte mir vorstellen, also man könnte doch wahrscheinlich in der US-IT-Szene unglaublich viel Geld verdienen, wenn man so Gun-Ranges macht, wo man da nicht auf Tontauben oder Scheiben schießt, sondern auf Drucker. Ja? Und dann hat man dieses breite Arsenal an Feuerwaffen, die einem das amerikanische Gesetz ja quasi jedem vor die Haustür legt.
Ja, ich habe auch überlegt, ob die einem da hier in Bonn, ob die einem da auch so einen Baseballschläger stellen oder ob man was Eigenes mitbringen muss oder ob du jetzt einen Drucker mit einem Drucker erschlagen musst. Also ich mache auch Letzteres. Also ich nehme auch einen Drucker und erschlage den anderen Drucker damit. Da habe ich kein Problem mit.
Das ist so wie, ne, ich trete dir den Arm ab und hau dir damit die Schrumpfnüsse dick.
Was? Wo kommt denn der her?
Okay, den muss ich dir nachher zeigen, ist in Ordnung.
Das ist jetzt ein komisches Zitat. Okay, das musst du mir später erläutern.
Das, wenn immer ich in Meetings irgendwie einen leichten Groll hege, sage ich mir das im Kopf. Und manchmal bringt es mich zum Kichern.
Ich muss mal drauf achten im nächsten Meeting.
Ja, weil ihr werdet es sicherlich am...
Jetzt sind wir mal ernst hier.
Kontenance, ne?
Ja, wir müssen uns entschuldigen.
Genau, weil wir haben es mal wieder verkackt, ne? Wir haben mal wieder eine Woche zu spät geliefert. Ich meine, wir sind ja sonst immer sehr on point. Nur dieses Mal haben wir es irgendwie mal wieder nicht hinbekommen, einen Termin zu finden. Ja. Und dann dachten wir jetzt, wir nehmen einfach remote auf und...
Und dann war die Woche schon wieder rum. Also deswegen, sind wir jetzt eine Woche zu spät.
Genau, aber das soll nicht heißen, dass wir jetzt aus diesem Rhythmus raus sind, sondern nächste Woche Montag werden wir dann nochmal eine Folge aufnehmen. Aber ihr musstet ja in dieser Zeit nicht ganz auf uns verzichten, denn wem der Drucker nah ist, dem ist das Fax auch nicht weit weg. Ne? Und vielleicht habt ihr auch schon von unserem neuen, von dem Side-Project gehört, wo wir jetzt auch dann mitwirken, nämlich beim Faxinformatiker-Podcast.
Genau, mit dem guten Marius Quabeck.
Genau, und die NerdZoom Media hat nämlich einen neuen Podcast. Und den machen wir ja nicht mit dem Marius alleine, sondern ich bin dabei, die Claudia.
Der Falk Rösing.
Und der
Christian Stankovic.
Genau, richtig. Eine ganz illustre Truppe. Wir wissen noch nicht ganz, wohin die Reise geht.
Aber ich glaube, das ist Teil des Konzepts, habe ich den Eindruck. Ja. Aber alles fein. Also ich glaube, nach allem, was ich gehört habe, das fanden die Leute ganz witzig, was wir da so gemacht haben.
Genau, die ersten zwei Episoden sind im Kasten, beziehungsweise wir haben bei der ersten so viel aufgenommen, dass wir zwei rausmachen konnten.
Hast du gespoilert? Sollten wir das sagen? Nee, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, wieso? Ich glaub, ist egal, die Leute sollen ja da ja schon. Ja, stimmt schon. Die sollen ja wissen, dass da noch was kommt.
Folge. Es gibt eine zweite Folge.
Es gibt eine zweite Folge und es wird mal gucken,
sehr wahrscheinlich auch eine dritte geben.
Ja, wir wollen mal gucken, dass wir so im Abstand 4-5 Wochen uns dann immer zusammenfinden und uns da gegenseitig therapeutische Gespräche anbieten. Mhm. In der Zwischenzeit hatten wir aber auch einen Leserkommentar zur letzten Folge. Nämlich hat der liebe Matthias kommentiert und der Kommentar war Bezug nehmend auf Claudias Ausführungen zum neuen Planner.
Deswegen, letzten Mal.
Darf sie diesen Kommentar gerne verlesen?
Ne, weil ja, er möchte gerne was richtig stellen und das mache ich hier sehr, sehr gerne.
Was haben wir wieder Unfug erzählt?
Genau, ich fange mal so in der Mitte an. Eine Anmerkung zum neuen Planner, den ihr in der letzten Folge angesprochen habt. Ich habe mich mit dem Teil etwas tiefergehend auseinandergesetzt und möchte die Aussage von Claudia richtig stellen. Der neue Microsoft Planner ist nicht Project Online, welches seine Daten in SharePoint ablegt, sondern wird zukünftig Project for the Web ersetzen. Das wiederum ein eigenes Produkt war. Einwurf von meiner Seite. Ja, okay, gut. Ich habe das tatsächlich nicht so im Detail nachvollzogen. Danke für die Ergänzung.
Dafür haben wir unsere Hörer.
Ja, genau. Wir sind auch in dem Produkt Project. Da hatte ich mich auch noch nie so richtig mit befasst, wenn ich ehrlich sein soll.
Ach Gott, ey, mit Project. Ey.
Nee, wirklich nicht.
Also, nee. Also ich kann ja den Need verstehen von Firmen, die wirklich so, so krasse Projektmanagement-Tools brauchen. Ja. Und ja, auch ich musste immer mal wieder mit Project arbeiten. Aber ja, ich war auch immer dankbar, wenn ich es nicht musste.
Ja, ich bin immer drum rumgekommen.
Das Schlimmste, was ich mal hatte, war bei einem Kunden, das war auch, also ja, es war eine IT-Abteilung, aber sie hatte ein Projektmanagement aus dem Baugewerbe. Das war lustig.
Das klingt gar nicht so doll.
Nee, war schwierig. Wir hatten keine gute Zeit zusammen.
Das ist ja ein Ding. Ja, jedenfalls hat der gute Matthias noch etwas angeteasert. Er ist auf das Thema Microsoft Dataverse, Common Data Service gestoßen. Der neue Planner legt im Dataverse seine Daten ab, aber auch die gesamte Power-Plattform-Anwendung. Und ja, wir nehmen das als Anregung dafür, uns genau das für eine der kommenden Folgen mal anzugucken, weil das klingt sehr interessant.
Ja, da müssen wir mal,
für den Hinweis.
Müssen wir mal genauer hinschauen. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt können wir auch direkt mal zu den Themen springen, denn dummerweise hat sich natürlich jetzt durch unsere eine Woche Verzug, sind es ja nicht weniger Themen geworden, sondern wir haben tatsächlich da ein paar ganz brandaktuelle Sachen, nämlich unter anderem.
Genau, wir hatten wieder eine Wiesn, mal wieder eine Wiesn hinter sich. Ja, wobei, so viel war das ja gar nicht in letzter Zeit. Oder es wurde nicht so viel darüber geredet wegen Broadcom. Ich weiß manchmal nicht genau, ob das einfach nicht rauskam, weil gerade diese Broadcom-Geschichte
überkocht.
Überkocht mal wieder kocht. Oder wie auch immer.
Ja.
Oder ob das verloren gegangen ist, so durch die Plattformumstellung und weiß ich nicht. Aber wir hatten eine vCenter-Sicherheitslücke oder mehrere davon, muss man sagen. Es gab also wieder ein Advisory. Da war die Rede von, ich glaube, 3 Sicherheitslücken, wenn ich mich richtig erinnere. Und 2 davon hatten einen CVSS V3-Score von 9,8.
Was sagt uns 9,8?
Aua.
Genau, unauthentifiziert übers Netzwerk ausnutzbar. Und ist ganz witzig, also wir reden hier über das VMSA 2024-0012 vom 17. Juni 2024 und das, was Claudia gerade sagte, das sind nämlich VMware vCenter, wies Multiple Heap Overflow Vulnerabilities auf. Und zwar ging es da ganz konkret um 2 CVEs, nämlich 2024-37-0970 und 37-080 und lustigerweise, es geht wieder um DC-RPC.
DC-RPC, ja genau. Also eines unserer Lieblingsprotokolle, RPC, DC-RPC, genau genommen. Also sprich, es wird auf einem bestimmten Port, einem fixen Port, was 135, glaube ich, ne, angefragt. So, hey, was hast du denn für einen Port für mich? Und dann kann irgendwie einer von den High-Ports verwendet werden, um die Kommunikation weiterzuführen. jetzt mal verkürzt gesagt. Die CIRPC ist ein sehr, sehr unbeliebtes Protokoll bei uns.
Ja, also früher das, war das bestimmt mal geil, aber heute ist das die Pest.
Mhm, genau. Es ist auch irgendwie immer sehr, also wir kommen ja auch, haben ja immer ein bisschen die Netzwerkseite dabei im Blick. Ne? Das ist natürlich auch unheimlich schwierig zu behandeln auf Firewalls.
Ja, einfach weil es ja so eine schiere Masse an Ports ist.
Ja, genau. Ne? Und dann fängst du an mit RPC-Filtern zu hantieren, damit du nicht so viel aufmachen musst und dann funktioniert die Anwendung nicht mehr. Ach, hör mir auf.
Ja, also RPC jetzt auch im Kontext, also ne, weil du jetzt gerade sagtest, RPC-Filter, das ist ja eher so, das kennen wir ja so eher im Kontext Windows, das ja, ist ja einfach scheiße. Also wenn du, wenn du das Thema RPC-Filter unter Windows einmal angepackt hast, dann
Ja gut, sagen wir mal, diese CIRPC ist wahrscheinlich nicht nur unter Windows einfach ein
RPC ist immer Krampf, genau. Ne? Remote ne? Procedure Calls sind immer Kacke. Und da jetzt auch, ne? Übers Netzwerk braucht es einfach nur ein schön handgeklöppeltes Paket oder mehrere Pakete und dann konntest du diese Lücke ausnutzen. Heißt genau. Also auch, Kinder 9,8 sofort patchen. Ist auch immer ein schönes Beispiel, ne? vCenter gehören weggesperrt.
Ja, die gehören sehr gut weggesperrt. Ne? Also ich sag mal, je nach Unternehmensgröße kann das eine Handvoll Leute sein, die überhaupt darauf dürfen, so netzwerktechnisch darauf zugreifen. Genau. Ne? Insofern, ja, 9,8 am besten direkt patchen, haben wir dann auch gemacht bei unseren Kunden.
Genau, der 17. war letzte Woche Mittwoch, ne?
Ich habe letzte Woche, nee, ich hätte jetzt gesagt, Moment, der kam nicht am 70., der kam am 18. raus.
Ja gut, veröffentlicht am 17., also zumindest stand es so bei Broadcom drin, aber ja, whatever.
Wir haben es sofort gepatcht.
Wir haben es auf jeden Fall sofort gefixt, genau, weil ne, 9,8 ist ja schon hart. Ne? Es gab dann aber auch noch die 37081, das war eine Local Privilege Escalation Vulnerability, Score 7,8.
Ja, ist auch nicht ohne, ne?
Genau, da hat man es einfach beim Sudo misskonfiguriert und ja, das musste man ein bisschen fixen. Fun Fact, ne, gepatcht werden natürlich nur vCenter 7 und 8, also auch Cloud Foundation 4 und 5. Also wenn ihr immer noch 6, 5, 6, 7 habt, seid ihr mit Sicherheit davon betroffen, aber
das weiß man jetzt nicht so genau, ne? Also halt diesen Satz haben sie sich gespart diesmal aber, ne?
Korrekt.
Also normalerweise schreiben sie dann ja, folgende Produkte sind davon betroffen, werden aber nicht mehr gefixt. Wobei, machen die das? Schreiben die das? Bei VMware? Bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass sie es bei Aruba tun.
Die schreiben sehr genau rein, was sie nicht mehr fixen. Also ich meine, ich hatte das beim vCenter auch ein paar Mal oder bei VMware jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass sie explizit sagt, nee, den alten Scheiß patchen wir nicht mehr. Oder aber, das ist so hart, das patchen wir auch noch im alten Zeug weg. Mhm. Das ist da jetzt nicht erwähnt, kann entweder an Broadcom liegen. Ja, ich traue denen einiges zu.
Stimmt.
Oder aber, ja, vielleicht ist dann 6.7, 6.5 doch nicht betroffen. Wobei diese DC-RPC-Sachen oder DCE-RPC-Sachen, die waren drin, eigentlich immer durch den Stack durch. Da waren alle irgendwie immer mit dabei. Naja, einfach auf das aktuelle Bild von 70U3 oder 80U1 oder U2 updaten und dann seid ihr fix damit. Das betrifft auch nur vCenter, also die ESXer müsst ihr nicht anpacken. Anpacken mussten wir aber ein paar Linux-Möhren, nämlich namentlich irgendwelche, ja, RHEL 7, CentOS 8 Stream.
Ja, wir haben irgendwie aus Gründen doch so das ein oder andere CentOS 8 Stream rausgehauen.
Ja, stimmt. RHEL 7 hatten wir oder auch CentOS 7 hatten wir gar nicht.
Lange nicht mehr.
Also zumindest nicht da, wo wir hätten tätig werden müssen.
Nee. Also das ein oder andere hatten wir, glaube ich, aber da waren wir dann jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube, das war dann abgerissen inzwischen. Bin mir nicht mehr sicher.
Naja, aber wir hatten auf jeden Fall CentOS 8 Stream.
Ja. Ich persönlich habe auch 8 Stream noch länger, also da waren 9 schon raus, dann habe ich aber noch eine ganze Weile 8, also Stream 8 deployed, einfach weil das Produkt, für das ich das am häufigsten verwendet habe, ist halt CheckMK und das war lange noch nicht, das hat noch nicht funktioniert auf 9, also Stream, OS, CentOS Stream 9.
CentOS 9 Stream.
Danke. Genau, und das hat länger nicht ganz hingehauen mit den Dependencies. Also man hat es dann irgendwie installiert bekommen, aber irgendwie lief es dann nicht so richtig. Und deswegen habe ich persönlich sogar noch ein bisschen länger als gut gewesen wäre, Version 8 rausgehauen, um ehrlich zu sein.
Und da waren halt auch ein paar Kisten bei, die wir halt für Managed Services brauchen. Das heißt, wir müssen halt dran, ohne dass uns dafür jemand Geld hinterher wirft. Also was tun? Und dabei, also Support in der CentOS 8 Stream war der 31.05.24, also da mussten wir jetzt tatsächlich was tun. CentOS 9 Stream kriegt noch bis 31.05.27 Updates, also da muss man jetzt nicht unbedingt was tun, aber Stream ist ja immer so Bleeding Edge, ne? Das ist ja nicht wie RHEL 8 oder RHEL 7, dass du dann einen sehr, sehr langen Stand hast, für den du auch Updates bekommst. Also was tun an der Stelle? Dabei bin ich im Hinblick auf den Stand, den Red Hat mit CentOS gebracht hat, auch mit sacken mal die Sourcen weitestgehend ein. Das war dann auch so ein bisschen das Problem, was dann Rocky und Alma Linux hatten, beziehungsweise die ganzen auf RHEL basierenden Distributionen. Die hatten ja dann so ein bisschen das Problem, dass sie halt eben nicht mehr binär kompatibel zu RHEL sein konnten, sondern dann selber halt Zeug fixen und machen tun mussten. Und damit hat sich dann auch ergeben, das kam, glaube ich, aus dem Alma Linux Projekt, dass sie gesagt haben, also wir können hier mit Alma Linux Deploy, das ist ein lustiges, längeres Bash-Skript, kannst du quasi aus einer CentOS, aus einer RHEL-Kiste ein Alma Linux machen. Also wenn du einen CentOS 8 Stream hast, machst du daraus einen Alma 8.
Netter Move, ja.
Ja, ich war natürlich ein bisschen skeptisch und habe das dann mal ausprobiert. Natürlich nicht beim Kunden, sondern erstmal bei uns. Und siehe da, zu meinem großen Erstaunen hat das erstaunlich gut funktioniert. CentOS 8 Stream bringt ja neuere Pakete mit, als zum Beispiel Alma 8 hat. Das heißt, wenn du das Skript startest, sagt er dir erstmal, hey, möchtest du ein Downgrade machen? Ja. Weil er halt einige Pakete downgraden muss. Ja, dann lädt er die runter, installiert die ganzen RPMs einmal neu und dann bootest du das Ding durch und dann bootet da ein Alma 18 momentan.
Okay.
Und das hat dann so gut funktioniert, dass wir dann damit quasi alle unsere CentOS 8 Streambüchsen aktualisiert haben. Und weil wir dann die ein oder andere Kiste hatten, die wir dann doch noch mal weiter hochdrehen mussten, habe ich dann Leap verwendet.
Leap
mit Doppel-P. Genau, ganz lustig. Was ein offizielles, also es gibt das Leap-Project, das haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Also das ist auch ein Projekt, ich glaube unter der ich meine, es ist unter der Fuchtel von Red Hat. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Aber das Leap zeigt oder bringt mehrere Wege mit, um RHEL oder Red Hat Enterprise Linux basierte Distributionen in place zu aktualisieren, zu migrieren. Und ich habe dann doch einige Alma 18 Büchsen mit Leap dann auf 9.4 gebracht. Funktioniert auch erschreckend gut. Also cool. Wenn ihr da noch so kleine Red Hat Enterprise Schmutzecken habt, dann schaut euch mal Alma Linux Deploy bzw. Leap an. Das kann da ein Game Changer sein. Und dann hatten wir am Freitag ein bisschen Kirmes.
Ach so, wir hatten ein bisschen Kirmes. Ja, ein paar Kunden von uns hatten Kirmes, leider. Ohne unsere Schuld und unser Zutun. Zwar war es ganz witzig, ein Kollege von uns, der postete irgendwann mittags so einen Hinweis, weil er zufällig was gelesen hatte auf der WatchGuard-Seite und parallel schrieb in einem Channel, den wir bei einem Kunden haben, schrieb Anwendungsbetreuer, ja, hier Anwendung so und so und funktioniert nicht und geht nicht mehr seit heute Morgen oder sowas. Ich sitze zu Hause, ich habe eigentlich Urlaub und ich lese mir den einen Channel durch, ich lese mir den anderen Channel durch und ich denke mir so, vielleicht hat das einen Zusammenhang. Ja? Was war passiert? Kunde hat Android-Tablets im Einsatz für eine Dokumentationsanwendung, sagen wir mal so allgemein. Und WatchGuard hat in der Komponente Application Control, das basiert ja auf Signatur-Updates, das heißt, es gibt einen Cloud-Service, der dir sagt, ne, diese Signaturen, die sperrst du bitte, weil sie gehören zu so jener oder solcher Anwendung. Und wir setzen das ganz gerne ein, um Dinge wie Proxy Avoidance Also jetzt müsst ihr euch nicht vorstellen, dass wir irgendwo beim Client irgendwie fest so Proxys reinhacken oder sowas. Das finden wir auch ziemlich uncool. Aber wir möchten ganz gerne so ein paar Netze regulieren, dass man da nicht so ohne weiteres mit unbekannten VPN-Clients von Unternehmensgeräten aus irgendwo hinkommt. Genau. Ja, ist sicher nachvollziehbar.
Wir möchten halt nicht, dass irgendwelche Mitarbeiter sich mit NordVPN oder sowas genau. aus dem Unternehmensnetz raustun.
Ja, ganz genau. Und um das zu verhindern, haben wir halt Application Control. Da kann man halt NordVPN, wie auch immer diese ganzen VPN-Services heißen, ThunderVPN zum Beispiel, auch blockieren. Das heißt, die Anwendung, auch wenn sie Port 443, einfach HTTPS verwendet, wird durch bestimmte Signaturen in der Anwendung wird es erkannt. Dann entsprechend geblockt von der WatchGuard. So weit, so gut. Application Control hatte aber offensichtlich in der Version, was war das, 18.320 einen kleinen Bug, der plötzlich allen Traffic, der von Android-Geräten kam, als ThunderVPN klassifiziert hat. Ja, und ja, war dann gar nicht so witzig. Ne? Also wir haben dann natürlich das dann kundgetan und dann schnell gefixt und dann war auch alles wieder fein. Und am Wochenende kam dann auch das Update, aber ganz witziger kleiner Bug und hoffentlich toi 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 hat das jetzt nicht so viele betroffen.
Ja gut, ist halt das grundsätzliche Problem, bei so signaturbasierten Sachen, ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel an meine an das tiefe Tal der Tränen im Hinblick auf die Citrix NetScaler Web Application Firewall, wenn ich darauf einen näheren Blick werfe, ist halt genauso, ne? Ist halt auch signaturbasiert und da haben wir ja mehr als einmal den Fall gehabt, dass dann die WAF der Meinung war, nee, das ist hier irgendein Joomla-Exploit und genau, nee, das ist ein regulärer Datei-Upload, das hast du leider falsch erkannt. Ja, kann halt passieren bei, bei signaturbasierten Sachen, aber also unabhängig davon würde ich halt Application Control nicht grundsätzlich deswegen irgendwie abknipsen. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, einen anderen Workaround gemacht. Ich glaube, wir haben nur das ThunderVPN rausgenommen. Ne?
Ja, korrekt. Wir haben eine extra Policy gebaut und dann haben wir ThunderVPN da drin erlaubt und ja, der Kollege hat es heute Morgen auch wieder zurückgebaut. Also alles fein.
Ne, also Application Control, also ne, kann man halt grundsätzlich immer ganz gut verwenden, wenn man halt bestimmte Anwendungen, die halt well-known Ports verwenden, wenn man die halt vermeiden will. Ne? Sowas wie TeamViewer, AnyDesk und so weiter. Kann also, man damit auch wunderbar blocken.
Ja, das auch, klar. Aber well-known Ports kannst du ja auch auf andere Weise blocken. Kannst ja auch sagen, ich habe hier, ne, ich lasse HTTPS zu. Allerdings setzen ja viele Anwendungen eben auf 443 TCP einfach auf. Mhm. Ja, also ne, das ist ja dann, weiß ich nicht, ThunderVPN wahrscheinlich auch einfach OpenSSL über 443. Ja. Ne, und wenn du Port 443 aufmachst, dann können solche Anwendungen für gewöhnlich raus und dafür finde ich Application Control sogar noch einen Tacken praktischer, weil das eben genau prüft, wo geht dieser Traffic hin? Ah, okay, das sind irgendwelche Endpunkte von, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall, wie genau das funktioniert, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber.
Ja, das ist ja durchaus interessant. Also es gibt ja auch so Tunnelmechanismen, die dann zum Beispiel mit DNS arbeiten, ne? Also die innerhalb von DNS-Anfragen bestimmten Payload transportieren. Mhm. Auf sowas kann man natürlich auch Application Control anwenden. Mhm. Also da muss man sich natürlich sehr genau diese verschiedenen Angriffsszenarien angucken und dann kann man da entsprechend auch was gegen tun. Wohingegen man nichts tun kann, ist, wenn Web-Services auf deiner Firewall als Root laufen. Das ist
nicht so schön.
Und zwar geht es da ganz konkret, einige haben es ja vielleicht mitbekommen, die CDU ist ja Opfer eines Cyberangriffs geworden. Und so wie sich das heute darstellt, nach einigen Tagen, nach einigen Wochen, scheint es wohl eine Lücke in einem Checkpoint Network Security Gateway gewesen zu sein, der oder welche der CDU dann zum Verhängnis wurde. Konkret geht es um den CVE 2024-24-919 mit einem Score von 8,6. Veröffentlicht am 28.05. diesen Jahres. Lustig dabei. Betroffen war die komplette Palette von Checkpoint, also CloudGuard Network, Quantum Maestro, Quantum Scalable Chassis, Quantum Security Gateways, Quantum Spark Appliances. Und das war eine Lücke, die ausgenutzt werden konnte, sobald IPsec, VPN oder Mobile Access aktiviert war. Und das war, oder die Lücke ganz konkret, war eine pretty straightforward Path Traversal Lücke. Also ein Arbitrary File Read.
Nein. Ja. Also einfach so, da konntest du irgendwie eine URL und dann, also,
Genau. Und da der Webserver als Root läuft, konnte der Angreifer damit so ziemlich alles auf dem System auslesen.
Der Webserver läuft als Root und du hast dann ein, oh Gott.
Genau. Also Checkpoint hat selber dann natürlich dringend dazu geraten, das entsprechende Update zu installieren, da die Lücke auch aktiv ausgenutzt wurde, um halt Informationen aus dem Security Gateway abzuschnorcheln, die dann wiederum für Lateral Movement verwendet werden konnten. Also ne, ich sag mal so Password-Hashes, Usernamen und so weiter und so fort. Die Cybersecurity-Bude Graynoise hat diese ganze Lücke mal aktuell, also mal analysiert. Graynoise ist eine Plattform, die so das Internetrauschen sich anguckt und so nach Angriffstraffic untersucht. Und die haben die ersten Angriffsversuche mittels dieser Lücke wohl schon Anfang April 2024 gefunden. Also zumindest konnten sie das in ihren Honeypot-Daten nachweisen. Am 2.6. Konnte Graynoise dann tatsächlich auf von ihnen überwachte Umgebungen die Angriffe oder Angriffe auf von ihnen überwachte Umgebungen nachvollziehen und die Plattform Sensis konnte am 31.5. immerhin 13.800 betroffene Appliances entdecken.
Also nochmal zum Zeitverlauf, veröffentlicht wurde das Ganze am 28.05.
Korrekt.
Und Graynoise hat ab dem 2.6. Eine Möglichkeit gehabt, das zu erkennen.
Versuche, die nicht erfolgreich waren.
Ne, Moment, am 2.6. Am 2.6. Also hatten sie und haben dann nachträglich festgestellt, dass sie die gleichen Angriffe schon im April, Anfang April festgestellt. Okay.
Ja, genau. Ne, 28.5. veröffentlicht, 2.6. Ne, konnten sie dann halt sagen, okay, wir sehen hier rückwirkend diese Angriffsversuche. Sensis hat dann zum Stichtag 31.5. 13.000, also fast 14.000 Geräte im Internet gefunden, die anfällig sind. Und am 1.6. ist bekannt geworden, dass die CDU eben Opfer dieses Cyberangriffs war, inklusive ne, alles runterfahren, BSI, Verfassungsschutz, untersuchen den Fall. Gibt kein offizielles Statement dazu, ob es genau diese Lücke war, aber alles deutet darauf hin. Und der Zeitpunkt ist natürlich interessant, das war gerade vor der Europawahl. Ne? Dazu passt auch, dass es halt in der Vergangenheit im Februar misslungene Spearphishing-Angriffe auf die CDU gab. Die werden APT-29 zugerechnet, Cozy Bear und APT-28, das ist der Fancy Bear, der soll 2023 schon die SPD versucht haben, mal abzuschnorcheln. Also das sieht alles schwer nach State Actor aus. Ne? Und wir wissen, diese beiden bärigen Gruppen werden dem Bären im Osten Europas zugeordnet. Also das stinkt schon alles. Interessant, da auch mal wieder VPN-Komponente in einem VPN-Gateway, also in einer Firewall. Da denke ich mir auch so,
Ja, man sieht aber auch viel. Also gerade wenn du sowas wie SSL-VPN machst, da ist ja dann auch leicht ranzukommen. Ne?
Ja gut, aber wir haben immer wieder die gleichen Hersteller, ne? Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Cisco oder Netscaler, das ist auch wieder VPN-Gateway, ist auch mal gern dabei.
Ja, Citrix VPN, ja.
Genau. Mhm. Na, das sind so die Hersteller, wo wir auch jetzt mal rückblickend in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben, okay, die haben Probleme, die haben fette Lücken in den VPN-Komponenten ihrer Produkte. Heute noch mit einem Kunden gesprochen, ja, die nehmen jetzt gerade Global Protect in Betrieb und wundern sich über VPN, Angriffsversuche.
Ne? Ja, aus Russland und so weiter.
Und da denke ich mir auch so, Alter, brauchst dich nicht wundern. Ne?
Wundert tatsächlich nicht, nee, das ist wahr.
Ja, das ist ja auch jetzt nichts, wo sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein FSB-Mensch da hinsetzt und sagt, so, ich guck jetzt mal, was in Deutschland los ist. Das sind ja automatisierte
Vor allem,
Abschnorchelversuche.
Wo du halt auch aufpassen musst, wenn du dahinter irgendwie über Radios oder sonst irgendwas deine User angebunden hast. Ja, die hast du aber dann ganz schnell gesperrt, ne? Im Zweifelsfall.
Ja. Ja, gut, wenn es jetzt um solche Sachen wie jetzt bei Checkpoint geht, das ist ja auch ganz lustig, ne? Also das Internet 2 hoch 32.
Ja, genau, noch was anderes, ne? Aber ja.
Also keine Ahnung, wie so 4 Milliarden IP-Adressen plus das, was an privaten Netzbereichen ist, abgezogen. Mhm. Also wenn du jetzt eine sehr, sehr spezielle Lücke suchst, ey, Alter, das Internet hast du an einem Gigabit-Anschluss nach dieser Lücke wahrscheinlich an einem halben Tag hast du das abgegrast.
Ah, ja gut, jetzt aber ist vielleicht übertrieben, aber ja.
Nee, ist so. Ja. Das dauert nicht lange.
Ich habe keinen Grund für IPv6.
Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich müsste man doch hingehen und wenn man solche Sachen ins Internet stellt, müsste man doch eigentlich sagen, man macht das nur per V6, ne?
Das ist eigentlich ein guter Gedanke, ne?
Die meisten Leute haben V6 Dual-Stack zu Hause oder vielleicht sogar nur V6.
Ja, heutzutage haben wirklich die meisten V6, ne?
Also ich meine, wir haben hier V6, ich habe zu Hause V6.
Kommt halt nur darauf an, ob der Hersteller das auch über V6 kann.
Oh, dein Ernst?
Ich würde jetzt behaupten, es gibt den einen oder anderen Hersteller, der noch kein SSL-VPN oder VPN allgemein über V6 bereitstellt.
Kein WatchGuard das?
Ich müsste jetzt auch nachgucken.
Das ist jetzt zwar wieder maximal unspannend, aber denkt euch hier einfach.
Genau, spielen wir die Pausenmusik ein.
Ich schneide das nachher einfach.
Ich kann leider nicht gut singen oder summen oder sowas, sonst würde ich euch hier jetzt bespaßen.
So, wir zitieren jetzt mal aus dem About IPv6 Support in Fireware. Fireware supports many features for IPv6 Traffic. So, wo haben wir es denn? So, Addressing, DNS Static, so BOVPN.
BOVPN, genau.
Virtual Interfaces. Ring, Mac Control, Blocked Sites, lalala.
Es gibt unten, glaube ich, noch eine kleine Liste, wo drin steht, was sie nicht unterstützt. Achso, da. This includes. Genau.
Fuck, tatsächlich über Mobile VPN. Ich kotze im Strahl. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Oh. Also noch nicht.
Aber das wäre es eigentlich, ne?
Das wäre es eigentlich, ja. Das wäre ganz nett.
Machst es V6 only und muss ja dann nicht direkt von dem, ne? Muss ja keine leicht zu merkende Adresse sein. Machst du DNS drauf und gut ist.
Ja, die Frage ist aber auch, siehst du einen Unterschied zwischen IPsec VPN als Mobile VPN und also IPv2 und SSL VPN?
Ich persönlich, ich glaube, das kommt ganz darauf an, wo meine Leute rumtouren. Ich glaube, wenn du häufiger in regulierten Netzen unterwegs bist,
damit deine Leute rauskommen.
SSL-VPN haben, weil damit kommst du vielleicht eher mal durch.
Aber würdest du es jetzt dem Kunden empfehlen? Weil wenn man ehrlich ist, du brauchst ja für IPv2 VPN brauchst ja noch ein bisschen mehr. Du kannst ja jetzt nicht einfach wie bei SSL VPN mal irgendwo Credentials hinwerfen und dann versucht die Firewall das zu authentifizieren irgendwo im Hintergrund gegen Radius oder was auch immer.
Bei IPv2 das geht bei SSL VPN. Zertifikate halt. Und hin und her, ne? Also
ja, Zertifikate oder halt entsprechend Keys oder Algorithmen, die du einhalten musst, um damit überhaupt da ein Passwort übermittelt wird. Das geht bei SSL VPN ja nicht. Und deswegen, ich habe so leichte Antipathie gegen SSL-VPN entwickelt. Obwohl, ja, natürlich ist es nachvollziehbar, dass man das vielleicht noch braucht.
Ja gut, mein Problem ist ja immer, ich hasse diesen VPN-Client-Wildwuchs, ja. IPv2, Windows-nativ.
Genau.
Das tut's einfach.
Ja.
Ich hasse das halt, wenn ich dann da irgendwelche VPN-Clients installieren muss. Und dazu kommt natürlich auch, die sind auch immer sehr, ich will nicht sagen fett, aber boah, wenn ich mir so ein Fortinet VPN-Client angucke, was der noch alles machen will, das finde ich alles immer sehr, sehr unangenehm träge.
Ja, auf jeden Fall. Ja, der 4040-Client und gleich ist ja auch bei Palo Alto, finde ich auch so.
Ja.
Und bei Palo Alto, ich weiß, ist jetzt bei Fortinet nicht ganz, ich glaube, es ist aber auch so. Das war Palo Alto hier vorher, das Global Protect Portal noch, das ist eine Webseite, wo du einfach deine Credentials reinwirfst. Und das ist, glaube ich, meines Erachtens eher das Problem.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, aber
haben wir uns
gut,
wieder aufgeregt.
Ne? Also VPN ist immer so eine Sache. Also wenn ihr Checkpoint habt, überlegt es euch. Lustig ist, wird übrigens noch ein lustiges ein lustiges Gerücht kolportiert. Diese Lücke schien ja wohl schon länger bekannt und Checkpoint tat sich ja wohl etwas schwer, damit diese Lücke zu fixen. Es wird kolportiert, Checkpoint als israelische Firma, dass wohl ein Großteil der Devs nicht zugegen war, weil sie halt durch den Gazastreifen marschieren.
Ja.
Das, ja.
Nicht unmöglich.
Nee, ist so, definitiv. Also scheint wohl mehrere israelische Tech-Firmen betroffen zu haben, die Leute dann halt zwangsverpflichtet der IDF übergeben mussten. Mäh. Muss nicht sein. Muss nicht sein, passt auch zu, ja, jetzt muss ich mich wieder sehr beherrschen, dass ich es richtig mache, Hornet Security und nicht Horny Security. Ich bin auf diese Domain immer noch sehr stolz. Irgendwann werde ich damit noch mal was Lustiges machen.
Ich frage jetzt nicht.
Ja, Hornet war down. Und zwar so richtig.
Hornet war down.
Mehrere Stunden.
Was heißt down, down, down?
So richtig down, down.
Ja, vielleicht musst du noch erwähnen kurz, was die denn überhaupt machen.
Hornet Security, ein Security-Dienstleister, maßgeblich bekannt dadurch, dass sie zum Beispiel Mail-Security-Dienstleistungen anbieten, so ne Anti-Spam, Anti-Malware, Anti-Phishing, U365-Backup, blalala, waren down, weil ein DNS-Umzug in die Hose gegangen ist. Waren tatsächlich mehrere Kunden auch von uns betroffen, die dann wirklich über mehrere Stunden keine Mails hatten. Und zwar war es wohl so, die Zonen lagen wohl bei GoDaddy und sollten wohl zu Host Europe umgezogen werden. Und das Problem war wohl, dass dieser Zonenumzug, entweder hat der gar nicht geklappt oder nur teilweise.
Aber was gibt es an einem Zonenumzug, was da nicht, also ich meine, also ja, wenn du das zwei Seiten hast, die, also, die wissen, was sie tun, dann ist das doch nicht.
Eigentlich sollte man das meinen, aber also im Portal von Hornet war wohl zu lesen, dass der Grund für die Downtime wohl ein, sie nannten es nicht angekündigter DNS-Change war.
Ein nicht angekündigter DNS-Change.
Möglicherweise hat da GoDaddy wohl eigenmächtig gesagt, wir wollen hier mal irgendwie Zonen umziehen.
Oh, das wäre natürlich mies.
Naja, auf jeden Fall hat das wohl ein bisschen gedauert, bis das dann entweder zurückgedreht wurde oder bis diese Änderung durch war. Mhm. Also ich glaube irgendwie morgens um 10:30 oder so fing das an, dass dann auch Portal down war, Mailflow war down.
Okay, oh
mies. Und ich glaube irgendwie so 15:30 oder so kam das Ganze dann wieder. Alles in allem nicht schön. Ist halt auch so ein bisschen das Thema, ne? Jetzt hast du dann halt einen Cloud-Dienst vor deinem Cloud-Dienst. Also wir haben ja durchaus Kunden, die Hornet vor Exchange Online Protection haben. Jetzt hast du einen Cloud-Dienst vor deinem Cloud-Dienst und dieser Cloud-Dienst versagt. Mäh.
Ja, das ist schon mies. Ich komme aber gerade trotzdem immer noch nicht darüber hinweg. Also Host Europe ist jetzt eine Tochter von GoDaddy. Ich weiß gar nicht, seit wann.
Boah, schon länger, ne?
Sag witzig, Tochter von GoDaddy. und die hosten die Zonen von Hornet Security. Alles klar. Ja, da musste ich gerade mal mental mit klarkommen.
Ja gut, passiert, ne? Wenn irgendwas im Internet kaputt geht.
Dann richtig.
Dann war es DNS.
Dann war's
oder
DNS.
Zertifikate.
Zertifikate, DNS, Zeit.
Ja, manchmal. Zeit ist ja eher so selten. Im LAN, ne?
Eher im LAN, ja.
Wie in Kerberos.
Ja, aber bei Kerberos, ne? Dass etwas wegen Kerberos und Zeit-Offset kaputt geht, das sind ja 7 Minuten oder sowas.
5, oder? Standard?
Meinetwegen 5, aber krieg mal 5 erstmal hin.
Ja, klar. Also das Einzige, was mir da spontan einfällt, ist halt, wenn du jetzt wirklich groben Unfug mit Zeitzonen oder so machst, wobei in den Kerberos-Tickets ist doch eh alles UTC, oder?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ist das so?
Ja. Also alles andere wäre ja schon irgendwie Schwachfug.
Ich glaube, Zeitzonen sind auch wieder egal, ne? Es geht um die Zeit.
Ja.
Weil du kannst ja auch durchaus den einen Server in einer anderen Zeitzone stehen haben, aber es geht am Ende um die.
Zeitstempel sind alle UTC, weil ansonsten würden die auch Domain-Controller das mit Replikation nicht wirklich hinkriegen. Wenn du dann einen in Berlin und einen irgendwie New York hast, die würden ja.
Mhm. Aber ich glaube, das kann ja auch echt nur passieren, wenn du das irgendwo händisch verfrickelst, oder? Weil standardmäßig holt sich Windows das von ntp.org und den Rest, du musst es selber verhunzt haben, wenn ja, irgendwas also nicht funktioniert.
Ich glaube, heute muss man sich wirklich dafür anstrengen, um da kaputte Zeit.
Aber du
Zeit.
Hast recht, ne? Also wenn es eine NTP ist, es eher selten inzwischen, aber DNS dann doch sehr häufig.
Ja.
Ja, mies. Und was haben sie dann, also was ist dann passiert, weil die haben ja auch Mail-Relay-Services und so weiter, die werden einfach verzögert,
genau,
oder?
Genau, irgendwann ging es dann wieder und dann kam wohl auch Zeug wieder rein.
Mhm. Ja.
Wobei Mail ist da ja relativ, relativ dankbar.
Ja, ist relativ robust, ne? Also das versucht schon relativ lange nochmal zuzustellen, neu, ne?
Ja, wobei das, auch das wieder, ne? Also ich kann mich erinnern, so früher, als ich noch selber angefangen habe hier oder als ich selber noch das SMTP-Zeug gehostet habe, ja, so 72 Stunden, ne, bis du dann wirklich mal sagst, okay, jetzt schicke ich es zurück. Aber ich glaube, heute sind die Zeiten da auch kürzer. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Läden gibt, die dann heute nach, weiß nicht, 48 oder 24 Stunden sagen, ne, das geht jetzt unausgeliefert zurück. Mhm. Aber ich sag mal so, 24 Stunden ist noch safe.
Mhm.
Na, da gibt es wohl kaum Anlass zur Sorge. Ja, und wir hatten es beim letzten Mal, ne, Microsoft Recall. haben sich viele drüber aufgeregt stellt sich raus, ja, ist wohl alles doch nicht so safe und sicher. Relativ kurz nach der Ankündigung gab es schon die ersten Tools, die Daten auslesen, abschnorcheln.
Ich dachte, so, das ist nicht so schön verschlüsselt irgendwo nur auf der lokalen Platte und so?
Offenbar gar nicht.
Wie jetzt?
Nee, offenbar wurden die ganzen Sachen unverschlüsselt in so einer SQLite irgendwie gespeichert und die konnte man mit ein bisschen Python da schön raus.
Ja, ist doch praktisch für meine Timesheets, dann kann ich doch ein bisschen OCR drüber laufen lassen, dann habe ich so ungefähr schon mal, ja, ich freue mich drauf. Nein.
Ja gut, Microsoft hat die ganze Kritik jetzt wohl auch als Anlass genommen, da Recall nochmal ordentlich zu überarbeiten und da noch ein bisschen in sich zu gehen. Sie werden das jetzt wohl alles nochmal ein bisschen härten und wohl auch nicht per Default anknipsen, wobei es funktioniert halt eh nur auf Geräten, ne, die über diese komische NPU verfügen. Mal schauen, wohin da die Reise geht. Also ich glaube immer noch, ja, in unserer Bubble regen wir uns fürchterlich darüber auf, aber ich befürchte, außerhalb unserer Bubble denken die Leute nur, boah, ist das geil.
Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist,
ja.
Mal gucken, was am Ende draus wird und weil ich das erste Mal damit tatsächlich zu tun habe in der Praxis. Ja. Das ist ja nämlich auch immer eine Frage. Mich interessieren Dinge überhaupt nicht, mit denen ich nichts zu tun habe.
Ja gut, wir haben ja auch selber schon häufiger festgestellt, dass wir beide ja relativ wenig mit Microsoft Azure SQL Managed Instances zu tun haben. Und mit ich kann nur sagen, ein Glück.
Mit Managed Instances? Nee, tatsächlich nicht.
Ich weiß nicht, ich komme damit immer nur in Berührung, wenn ich mir irgendwie meine AZ 104 oder meine AZ 305 rezertifizieren muss. Und jedes Mal denke ich wieder, nein.
Nee, 140 war jetzt nicht. Ne? Wir haben ja gerade nochmal die AZ 140.
140, genau. 140 ist Azure Associate, also, 305 ist der Infrastructure Architect und hier VDI-Geraffels, das ist die 140.
Wir müssen die AZ 700 übrigens noch machen. Ich sag's
just
nur.
Just saying, ja, ich weiß.
Nervig. Ja.
Auf jeden Fall ist am 8.6., also jetzt auch schon ein paar Tage her, über zwei Wochen, eine Lücke bekannt geworden, den Azure SQL Managed Instances, nämlich ein Authentication Bypass Vulnerability. Eine Bypass-Vulnerability. Und wenn wir gerade schon über Broadcom und ihre 9,8 gelacht haben, dann hat Microsoft gedacht, hold on, hold my beer. 10,0. Ja, sie haben sehr wohl einen Temporal Score von 9,1 draus gemacht. Es gab am 8.6. gab es noch kein CVI dazu. Lustig auch wieder, wohl Oktober 23 ist die ganze Sache wohl schon an Microsoft gemeldet worden. Und am 6. Juni gab es dann halt eine mit Microsoft abgestimmte, koordinierte Veröffentlichung dieser Lücke.
Hold on, im Oktober 2023.
Yes.
Das ist mies.
Ja, das passt. Ist mies. Also das sind jetzt so mit Recall und mit dieser Lücke sind das so zwei Sachen, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht Security First. Ja, also diese Security Initiative, die Microsoft da ja ausgerufen hat.
Ja, ja.
Ja gut, das sind jetzt vielleicht noch so Überbleibsel, bevor sie mit Security angefangen haben.
Ja, ich hab halt so Andeutungen gehört, dass es vielleicht ja auch nur Lippenbekenntnisse sein.
Könnten.
Könnten.
Ja, möglich.
Wer möglich. Weiß. Wer weiß.
Ja, aber das ist halt, ne? Also keiner von uns würde sagen, dass zum Beispiel AWS Cloud einfach zu nutzen ist. Im Gegensatz zu Azure, was an vielen Stellen vielleicht recht eingängig ist, und ich glaube, viele Probleme, die Microsoft hat, kommen aus dieser Ecke, dass sie Dinge leicht benutzbar machen wollen. Mhm. Convenience. Mhm. Convenience ist der Todfeind von Security.
Ja, genau. Und damit du, ne, also gerade so SQL-Managed Instances, also Azure SQL im Allgemeinen, ist ja darauf ausgelegt, dass du möglichst wenig an deiner Anwendung rumschrauben musst, sondern du kannst eins zu eins deinen SQL-Server von hier nach da umziehen und dann steht der Dienst dort drüben bereit und sowas. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit AWS da zu wenig aus, um dazu was sagen zu können, aber ich glaube, dass, wenn du schon auf Microsoft SQL Server bist, ist das eine echt low-hanging fruit. Mhm. Ist das bei AWS vergleichbar? Ich weiß das gar
nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass AWS und Broadcom gerade miteinander Stress haben. VMware on AWS war ja so der erste Aufhänger, für, du kannst deine VMware-VMs, deine ESXer auch bei einem Hyperscaler laufen lassen. Das Schöne war ja da, du brauchtest keine Lizenzen mitbringen, du hast die Lizenzen ja bekommen. Mhm. Naja, und jetzt dachte sich wohl Hoctan, Moment, halt mal hier mein kaltes Bier, das kann ja so nicht sein. Und hat dann wohl gesagt, so nö, also ne, ihr müsst jetzt auch Lizenzen vorweisen, und zwar zum 1.8. Oh. Da hat wohl, ich habe das so am Rande mitbekommen, ich mag mich diesem tiefen Tal der Tränen Broadcom und VMware eigentlich gar nicht mehr stellen.
Ja, es ist schon
diese einstige Liebe zwischen Amazon und VMware scheint dann dahin zu sein, denn Amazon ist nicht gewillt, neue Verträge mit Broadcom zu machen. Empfiehlt den Kunden dann eher die Migration ihrer Workloads auf native AWS-Produkte. Broadcom und Microsoft haben wohl neue Verträge gemacht. Muss ich nochmal gucken, ob ich da nochmal einen Link in die Shownotes schmeiße. Aber ja, an dieser Front geht es auch weiter hoch her.
Es ist am Bröckeln.
Ganz ehrlich, also ich bleibe dabei. Ne? Ich mag das von anderen Leuten anders hören, von wegen Kunden hätten sich damit arrangiert. Nein, also ich glaube, alle Kunden, die bei uns VMware haben, würden Broadcom als Laden am liebsten anzünden.
Okay, ich habe jetzt auch noch nichts gehört von Kunden, die gesagt hätten, ach ja, ja gut, ne, ach ja, dann halt, dann bezahlen wir halt mehr oder ja, ist halt so oder nö, keine Probleme. Vor allen Dingen dieses Preise kriegen ist sehr, sehr schwierig.
Ja, ich habe letzte Woche noch mit einem Kunden im Süddeutschen telefoniert. Der sagt, jetzt bin ich total am Hintern, weil ich habe auf der einen Seite Broadcom und auf der anderen Seite Omnissa und ich muss hier meine View-Lizenzen, meine Subscriptions, die er schon hat, jetzt mal irgendwie mal sortieren und verlängern und machen, tun, und irgendwie ist keiner in der Lage, ihm da irgendwie zu helfen. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber auch da ist der Plan eigentlich klar. Man wird sich jetzt erstmal mit VMware arrangieren und dann wird man die Zeit bis zur nächsten Verlängerung nutzen, um Alternativen zu evaluieren.
Ja, man liest auch immer noch auf Reddit immer noch ganz viel. Preise kriegen ist schwierig. Aber es soll wohl jetzt flüssiger werden. Also das habe ich auch gelesen da an der Stelle.
Ja, das wird ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Also Merger hin und her.
ja, klar.
Das ist wohl so, es gibt neue OEM-Verträge, also auch mit HPE gibt es ja einen neuen OEM-Vertrag. Das ist für uns als Partner fine. Ganz gut. Da können wir jetzt, glaube ich, wieder ganz entspannt in die Zukunft schauen. Aber ja, das wird auch noch ein bisschen, es wird interessant und spannend bleiben, was das angeht. Jetzt war das ja schon fast geeignet als Aufreger der Woche. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
Habe ich einen Aufreger der Woche? Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen.
Naja, heute, also gerade wollte man auch Drucker kaputt kloppen. Vielleicht magst du mal ausführen. Okay, so traumatisch war es. Sie möchte das nicht ausführen.
Ja, er hat jetzt meinen Gesichtsausdruck gesehen. Ich möchte ehrlich gesagt, ich möchte nicht drüber reden. Nein, nein, nein. Außerdem, jeder da draußen hat sich schon über Drucker aufgeregt. Das ist irgendwie unspannend.
Ja. Long story short, also ne, wenn man eine Mischung hat zwischen Maschinen, die lange keine Patches gesehen haben und Maschinen, die Patches gesehen haben, dann kann das mit Druckern im Hinblick auf gefixte Lücken wie Printer Nightmare ja, durchaus ja, herausfordernd ja, ja. werden.
Ja, aber auch lustige Phänomene, also Drucker haben immer so einen Random-Faktor, ne? So Mittelfinger-Faktor, wenn du mich fragst, ne? So, wo der, ne? Warum funktioniert das Mapping mit Shortname bei dem einen Rechner und bei dem anderen Rechner nicht? Bei dem einen funktioniert es nicht mit FQDN und bei dem, wo es mit Shortname nicht geht, geht es aber mit FQDN.
Einen habe ich noch, auch mit Druckern. Ich habe ja, ich betreibe ja zu Hause ein DMS auf Basis von Paperless NGX.
Ja, 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 ja. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
So, und ich hatte jetzt seit über 10 Jahren ein HP LaserJet Pro MFP 127FN, ein schwarz-weiß Laser MFP, der eigentlich so für meine Zwecke ganz gute Dienste
was
geleistet
man halt
hat.
Zu Hause so stehen ne? hat.
Genau,
normal.
Der hat jetzt in 10 Jahren irgendwie so 16.000 Seiten gedruckt und alles schick. Fürs Scannen hatte ich einen Epson Workforce DS310 Scanner. Mhm. Ja, schön auch mit Duplex und gerade im Einzug und so weiter. Also da konnte man dann schön sehr schnell Dokumente durchziehen. Mhm. Ne, scannen als PDF auf einem File-Share ablesen, ablegen. Paperless liest das PDF, schmeißt in die Datenbank. Alles ist schick, so wie man das haben möchte. So, jetzt gab es aus der Anwenderschaft zu Hause vermehrt den Wunsch, auch in Farbe drucken zu können. Ich habe dann mal kurz geguckt, okay, Preis pro Seite bei dem HP waren irgendwie 5, quietsch Cent für eine Seite schwarz-weiß Laser. Das ist schon recht viel. Jetzt war ich aber auch nicht gewillt, der Anwenderschaft zu Hause einen Farblaser dahinzustellen als MFP. Also musste ich dann wohl in Richtung Tintenpinkler gehen und bin dann nach intensiver Recherche und beschränkter Ausschreibung bei einem Epson Workforce C5890, ich glaube WMF gelandet. Das Aha. ist ein MFP für mittelgroße Arbeitsgruppen. Ja, das trifft ja auf zu Hause zu. Farbtintenstrahler mit vier einzelnen Farbpatronen, wie ich finde, auch ganz schön gelöst. Das sind quasi einfach nur so Farbbeutel mit so ein bisschen Elektronik vorne dran, die du dann einfach in so eine Kassette legst und die Kassette reindrückst und alles ist schick. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, ne, von klein bis XL. Kann man, glaube ich, ganz gut mitarbeiten. Ausschlaggebendes Argument für die Auswahl dieses Druckers war das harte Requirement, dieses Ding muss Scan to SMB machen. Ich möchte ein Dokument in Duplex am besten, ADF, ja, Knopf drücken, Scan, PDF auf Share, Paperless und Feierabend, ohne dass ich irgendwie einen Rechner brauche. Der konnte das, wunderbar. Also gekauft, kostet schlappe, weiß ich nicht, 450 Schleifen oder so. Und dann habe ich das Ding am Wochenende eingerichtet, positiv hervorzuheben, ja. Webseite. Kein Standard-Kennwort, sondern das Kennwort ist auf dem Drucker aufgedruckt. Ja, ist auch jedes Mal ein anderes. Direkte Umleitung auf HTTPS. Ja, kein TLS 1011, nur TLS 1.2. Finde ich für einen Standard schon mal ganz okay.
Ja, nice.
Natürlich war der ganze bunte Blumenstrauß an allen anderen Protokollen, SLP, WDS, Bonjour, klar. war natürlich an. Dann habe ich das Ding konfiguriert und da muss ich gestehen, da habe ich mich bei zwei Sachen sehr geärgert. Zum einen Scan-to-Mail, SMTP-Authentifizierung, maximale Kennwortlänge 20 Zeichen.
Was bitte?
Fuck you.
Ja, dann eben nicht.
Genau, weil das war nämlich mein Problem, weil ne, mein Kennwort hatte an der Stelle mehr als 20 Zeichen.
Ja, klar, natürlich hat das Kennwort mehr als 20 Zeichen. Was soll das denn?
Ja, ich weiß nicht, woher das kommt. 20 Zeichen.
Wie albern.
Und dann beim Scan to SMB, was ja ein hartes Requirement war, ja?
Ja, ja.
maximal 20 Zeichen.
Was soll das? Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe das auch nicht.
Vor allem, was auch ist 20 für eine Zahl? Ja. Wenn die sagen 24 oder 32, ja, so, ja, verstehe ich ja noch.
Aber 20?
Aber 20? Hä? Hm.
Verstehe ich
nicht. Doch gar nicht.
Naja, gut, muss ich dann leider das Kennwort doch ändern, was ich eigentlich dafür vorgesehen habe. Aber naja.
Wie ärgerlich.
Kann ich mit dem. Aber das ist so eine Sache. Ich habe dann sogar noch ein Firmware-Update gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht eine neue. Nein, das auch nicht. V6-Unterstützung auch ordentlich gemacht.
Ja.
Ja.
Okay, immerhin. Ja, nice.
Meldete sich dann auch im Epson Scan Utility mit seiner IPv4 und seiner IPv6 Link Local plus der V6 Global, die er von der Fritzbox bekommen hat. Ja, also damit kann man arbeiten.
Ja.
Alles konfiguriert, eingerichtet, Einweisung.
Der Anwenderschaft.
Der Anwenderschaft gemacht und dann kam, ja, und wie kann ich hier vom Handy drucken? Oh. Also auch nochmal AirPrint eingerichtet, wobei AirPrint macht er nur über WLAN.
Ja, ja,
der war
ja,
per Kabel angebunden. Ich habe ja eine Netzwerkverkabelung zu Hause, eine strukturierte. Ja.
Ja.
Aber auch da gut gelöst. Ja. Es scheint offenbar eine Bridge zu sein für LAN-WLAN, denn er meldet sich über WLAN mit der gleichen MAC-Adresse wie der LAN-Port.
Okay, wie praktisch.
Ja, also in diesem Fall macht er auch ganz brav WPA3, ja, macht er dann auch. Also das,
tatsächlich WPA3,
damit,
okay.
Damit nice. Kann man, damit kann man arbeiten. Also durchaus Lob an Epson. Mhm. Ja, habt ihr fein gemacht. Das Gerät kann ich für diesen Zweck weiterempfehlen. Ja, steht jetzt ein kleines Sparschwein neben dem Drucker. Ich habe gesagt, jede Seite Farbe 20 Cent.
Nein, wirklich?
Sagen wir so, das ist die Zahl, die intern kolportiert wird. Ja, ich glaube, die Seite schwarz-weiß sind irgendwie 2, irgendwas Cent und ich glaube, die Seite in Farbe kostet dann knapp 10 oder so.
Ja, ich finde es aber sinnvoll, dass ich sag mal, ein bisschen zu trainieren, dass man das nicht think before you print sozusagen.
Ja, wobei auch da der Druckertreiber in Standard erstmal Farbe eingestellt, ne?
Wachspannerei.
Denke ich mir auch. Also warum?
Das ist nicht okay.
Wobei er hat ja eine gesonderte schwarze Patrone. Also ich denke, wenn du jetzt eine Seite hast mit Text, dann wird er jetzt dann nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach guck mal hier, ich habe ja hier, ne?
Ich habe drei
Farben, ich mische die einfach mal zusammen, dann habe ich auch sowas wie schwarz.
Ich werde mir bei Drucker nicht so sicher. Du kannst doch auch mit Schwarz-Weiß-Seite nicht mehr drucken, wenn dein Gelb leer ist und so ein Kram.
Oh, das meinst du, ich müsste das mal ausprobieren?
Das musst du ausprobieren. Da will ich einen Bericht haben, dieses, sobald dieses, die erste Patrone leer ist.
Aha. Hier Textdrucken, Magenta ist alle, Digga.
Ja. Ja. Ich wäre mir jetzt noch nicht so sicher an deiner Stelle, ob das so gut war.
Ich probiere das aus.
Ja.
Ich probiere das.
Mach das.
Ansonsten kann ich die Kombination Epson und Paperless kann ich empfehlen. Mhm. Lohnt sich.
Okay, ja. Ich fand jetzt ein bisschen creepy, dass du über die Specs und Features von Druckern genauso viel erzählen konntest, wie wenn du dir eine neue Tastatur zulegst, über die du dich wirklich freust. Also es ist schon,
ich musste da ein bisschen Zeit und Hirnschmalz reinstecken. Und wenn du dann auch so, ich meine, es gibt Druckervergleichsportale, wo du dann verschiedene Drucker nach Kriterien auswählen kannst.
Aber damit hast du dich echt freiwillig auseinandergesetzt.
Stunden.
Ich glaube, ich hätte mir eher lieber selber irgendwie den Arm mit einem Löffel abgesägt, als mich Stunden meiner Freizeit hinzusetzen und den perfekten Drucker rauszusuchen.
Was wäre die Alternative wäre gewesen, dass die Anwenderschaft das nächste Mal, wenn beim Aldi irgendein dahergelaufener HP-Pinkler im Angebot gewesen, wir hätten die einfach den gekauft.
Ja, und dann hättest du wieder hättest du nach 3 Monaten sagen können, ja, hättest du mal einen anständigen gekauft. Und
du weißt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Und ich dachte mir, nee, ich kaufe einmal.
Ja, ist okay.
Und dann,
ist ja okay. Ich hätte wahrscheinlich einfach geguckt, was das letzte Stiftung Warentest beste Ergebnis war und dann ist gut.
Da hat er immerhin mit, ich glaube, 1,6 abgeschnitten.
Ja, siehst du mal. Ja, und so. Dann hätte ich noch irgendwie unter den guten Bewertungen noch den günstigsten rausgesucht und dann wäre doch fein gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so Stunden da reingesteckt hat.
Ja, es gab ja verschiedene Dimensionen da auch zu gewichten. Ja, ich wollte ja Scan-to-SMB haben, ich wollte aber auch möglichst weit kommen mit den mitgelieferten Tintenpatronen und dann auch vielleicht bei den Ersatzpatronen dann auch vielleicht verschiedene Größen zur Auswahl haben, dass man beim nächsten Mal vielleicht die XL-Schwarze kauft. Ja, statt halt.
Das stimmt natürlich alles. Und, ja, das ist ja okay. Was tut man nicht alles für die Anwenderschaft?
Ich habe dir jetzt noch nicht gesagt, dass ich eine durchaus nennenswerte Excel-Tabelle dazu hatte, wo ich die verschiedenen Sachen der verschiedenen Drucker, die ich mir angeguckt habe, gewichtet habe.
Okay.
Nein, die hatte ich natürlich nicht, keine Sorge.
Mich hätte sie es nicht mehr überrascht. Ich habe mir eine neue Maus gekauft.
Hast du auch so viel Zeit in die Recherche reingesteckt?
Unfassbar viel. Hast du USB? Ja. Hast du Akku? Ja. Hast du einen Ausschalter? Ja, nehme ich.
Akku finde ich geil. Das muss ich
das
ja
fand ich auch
tatsächlich
sehr cool.
Ich habe ja auch also eine mit USB und Bluetooth.
Mal gucken, wie lange der hält, ne, der Akku. Weiß natürlich nicht, aber bislang, ne?
Ja gut, wir sitzen ja nicht oft irgendwo, wo wir die brauchen, oder? Wir
nehmen die zu Hause immer.
Ach so.
Die im Homeoffice immer, ja.
Ach so, ja, nee, ich habe zu Hause ja auch so eine Logitech MX, so eine ergonomische.
Nee, das ist ein Kabel, was ich mir gespart habe. Nur bei Tastatur nicht. Tastatur hat Kabel.
Ja, meine ja auch. Aber vielleicht kommst du ja auch nochmal. Ich meine, deine Tastatur hört sich zumindest in den Teams-Calls immer an wie eine mechanische, aber ich weiß, dass es keine mechanische ist.
Hey,
aber vielleicht,
hold on, das ist die,
vielleicht kommst du
ist
auch nochmal.
Ist das noch nicht
mal.
Die hier im Büro?
Weiß ich nicht.
Ist das nicht im Büro oder ist es die bei mir zu Hause?
Vielleicht kommst du ja auch nochmal in den Genuss von.
Ja, ja, bis dahin habe ich meine 20-Euro-Cherry-Tastatur. Alles gut.
Das ist Understatement, ne?
Ja, selbstverständlich. Nein, keine Ahnung. Ist mir einfach nur nicht wichtig, fürchte ich. Also nicht so, dass ich da irgendwie hunderte von Euro für. Nee, also ja,
du keinen
nein, also ich gönne euch das
guten
alles. Aber hast du meinen Code gerade Spaghetti-Code genannt? Hold on.
Ist das kein Spaghetti-Code? Nein, ich bin ja auch so ein Low-Code-Developer. Ich bin letztens, ich hatte mir ja die lustige Aufgabe gemacht, ich wollte ja mit Ansible die User-Anlage ein bisschen schöner machen von Usern in HPE ProLiant IDO-Interfaces.
Was sonst nur so als für die, die es noch nie gemacht haben, einfach Peter ist. Ne? Also
genau.
Ein User, zwei User, beim dritten User bist du schon, hast schon Tränen in den Augen. Weil
genau, aber wenn du dann das irgendwie so auf 10 Hosts
Millionen
machen musst,
Klicks.
Dann bist du durchaus bereit, die Hand mit einem stumpfen Löffel abzuschneiden.
Ja, und ich hatte das mal geskriptet. Also ich hatte zumindest mal ein Skript, womit ich das dann machen konnte über eine API und so. Und dann soweit war er okay. Aber diese User hatten einfach nicht die passende Berechtigung. Egal, was ich damit gemacht habe.
Ja, das geht halt tatsächlich ganz schön. Also ich benutze
das musst du mir mal, du wolltest mir das mal zeigen.
Genau, wollte ich dir mal zeigen. Ich benutze halt aus der Ansible Galaxy, was von HP maintained ist, was die Redfish API da bespielt. Und da kann ich dann einfach sagen, hier, Role ist Administrator oder sowas, was ich da brauche. Es war nur ein bisschen hässlich, weil ich musste ja quasi zwei Schleifen haben. Ich hatte ja mehrere User und mehrere Hosts. Und
ja,
ich musste dann halt pro Host mehrere User anlegen. Und das war ein bisschen Peter. Ich musste es dann halt in zwei YAML-Files zerlegen, also dann eins, was ich aufrufe, das Playbook und dann eins
für den Task. Ja, das Problem hatte ich nicht ganz verstanden, aber das musste man ja tatsächlich mal zeigen, warum.
Warum das Peter war?
Ja, weil
es nicht anders geht.
Ja, weil es für mich war das einfach for each host in hosts und da drin schleife for each user in users.
Ich mach bei Reddit ein Feature-Request, du hättest gerne for each in Ansible. Oh
okay.
Mann, guck mal, jetzt haben wir den Aufreger der Woche für die Plauderei eigentlich verwendet, die wir am Anfang eigentlich hätten machen sollen.
Ach ja, nun, man muss sich ja auch nicht immer aufregen. Ne?
Genau. Ah, fuck, jetzt sehe ich gerade, wir hatten noch einen schönen Aufreger und warum man DCs nicht umbenennen sollte oder wenn andere Dienstleister den Forest mit einem Molotow-Cocktail anzünden. Naja, den sparen wir uns für die nächste Woche auf.
Den sparen wir uns für die nächste Woche auf, weil ich eh noch mal ein bisschen forschen muss, aber wenn ich hier GPMC aufmache und die Fehlermeldung bekomme, der SPN von diesem Domain-Naming-Master-Schema-Master finde ich nicht, dann glaube ich, ist vielleicht dann doch was schiefgegangen. Also das muss ich mir nochmal näher angucken.
Ist ja auch schön, ne, wenn man dann zum Admin sagt, so ein schöner Forest, den Sie da haben. Wäre doch schade, wenn dem was passiert, oder?
Ja, also ich habe diesen Molotow-Cocktail nicht in den Forest geworfen.
Ich weiß auch nicht, warum man, also ich verstehe bis heute nicht, warum Microsoft überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, Domain-Controller umzubenennen. Also, weißt du, Domain-Controller sind so rip and replace. Man sollte die nicht umbenennen können. Oder
du, der Witz ist ja, wenn du dir das Prozedere anguckst, wie du es machen sollst, wie man es machen sollte, dann involviert das meistens, dass du halt deine FISMO-Rollen erstmal auf einen anderen DC überträgst und dann kannst du machen, ne? Und dann kannst du zurück übertragen, aber nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich fürchte, das wurde vergessen.
Wir kommen nächste Woche darauf. Zurück. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine kurze Woche, weil ne? Nächste Woche sind wir schon wieder da.
Stimmt, sind wir. Schon nächste Woche.
In diesem Sinne eine gute Zeit.
Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.